Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 56 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und heute gibt es eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange freue. Es geht um Basics im Markenrecht. Einmal, was ist eine Marke und so, werden wir gleich von Inga hören. Bei mir sitzt nämlich Inga Sievers aus unserem IP-Team. Hallo Inga.
Hallo.
Genau, Inga, die aufmerksamen Hörer und Hörer kennen Inga aus Folge 33, wo wir zu Digital Fashion aufgenommen haben. Die Folge den wunderschönen Titel bekommen hat, These Boots aren't made for Walking, wie es nochmal ist bei Digital Fashion. Wer da interessiert ist, kann das gerne nochmal nachhören. Ja, Inga, vielleicht sagst du, bevor wir zum Thema kommen und zum Markenrecht kommen, nochmal einen Satz dazu, wer du bist und was deine Rolle hier bei uns bei Herting ist.
Also ich bin jetzt seit 3 Jahren hier bei Herting und arbeite als Rechtsanwältin im Team IP. Da sind wir ganz vielfältig tätig, aber ich würde sagen, was ich schwerpunktmäßig mache, sind vor allen Dingen so wettbewerbsrechtliche Fragestellungen und bearbeiten und auch Markenrecht.
Überraschung. Ja. Überraschung zum Markenrecht. Ja, genau. Also 3 Jahre immerhin schon. Ist ja auch.
Jetzt am 1. November sind es dann 3 Jahre, also.
Wenn die Folge raus ist, sind es 3 Jahre. Ja. Genau, sehr gut. Wir wollen sprechen über das Markenrecht und uns ein bisschen entlanghangeln an dem, wozu braucht man überhaupt eine Marke, was ist eine Marke, wie kriegt man eine Marke und uns da vielleicht an so ein paar Einzelheiten langhangeln. Vielleicht fangen wir mal damit an, was ist überhaupt eine Marke und wie bekommt man sie?
Also was ist eine Marke? Das kann man so ganz pauschal, wie es so oft so ist, wieder mal gar nicht sagen, weil es unterschiedliche Markenkategorien gibt. Die wohl bekannteste Kategorie, auf die wir uns heute auch fokussieren wollen, weil wir ja über Basics sprechen, ist die Individualmarke. Also das ist einfach eine Marke, die zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Genau. Und daneben gibt es vielleicht weniger bekannte Markenkategorien. Das ist die Kollektivmarke. Das ist eine Marke, die unterscheidet Waren und Dienstleistungen von Mitgliedern eines Verbands von den Waren und Dienstleistungen von Unternehmen, die nicht Mitglied dieses Verbands sind. Um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, ein Beispiel für eine Kollektivmarke wäre der grüne Punkt oder noch bekannteres Beispiel ist wahrscheinlich das rote Apotheken A. Das wäre eine Kollektivmarke. Dritte Kategorie ist die Gewährleistungsmarke. Es ist eine Marke, die garantiert, dass die angebotenen Waren und Dienstleistungen bestimmte Standards oder Eigenschaften entsprechen, die der Markeninhaber festgelegt hat. Ein Beispiel für so eine Gewährleistungsmarke ist der grüne Knopf. Wenn der irgendwo drauf ist, weiß der Verbraucher, okay, ich habe hier ein nachhaltiges Textil und das erfüllt eben gewisse soziale und ökologische Anforderungen. Aber wie gesagt, wir wollen heute über die Individualmarke sprechen.
Genau, wollte ich gerade zurückkommen, sozusagen Individualmarke. Ich dachte, als du anfingst, es gibt verschiedene Markenkategorien, jetzt kommt irgendwas mit Wortmarke und Wortbildmarke und so, das sind dann...
Das kommt dann später nochmal. Okay. Da hat man dann innerhalb der Individualmarke eben bestimmte, auch nochmal ein bestimmtes Feld, wo man sich bewegen kann oder Auswahlmöglichkeiten. Aber dazu komme ich vielleicht später nochmal.
Oder genau, ja, kannst du auch jetzt, wie du willst, ja. Okay, dann später. Und jetzt, die 3 Kategorien, so zu Grobkategorien, und wie entsteht eine Marke?
Üblicherweise entsteht Markenschutz, indem man eben das Zeichen, was man sich dann ausgewählt hat, einträgt in ein Markenregister. Es gibt aber auch Zeichen, die ohne so eine Eintragung in Markenregister Schutz haben. Das ist bei solchen Zeichen der Fall, die eben durch intensive Benutzung im Geschäftsverkehr Verkehrsgeltung erlangt haben oder notorisch bekannt sind, also berühmt sind. Das ist bei so ganz großen Marken der Fall, wie zum Beispiel Coca-Cola oder Apple,
Wobei Nivea. Ich mich ja dann immer frage, bis die so groß sind, die sind sie doch alle eingetragen, oder? Gibt es diese Fälle überhaupt, dass es Marken gibt, die so notorisch bekannt sind, aber nicht eingetragen sind? Also irgendwie denke ich immer, so die Fälle, die wir kennen, ist nicht der Grund, warum wir sie kennen, dass sie darin als Marke geschützt sind und darauf achten, dass sie niemand anders verletzt.
Ja, also es stimmt, dass diese ganz großen Player, die haben trotzdem eingetragene Marken, aber dazu kommen wir dann auch später nochmal. Der Vorteil, weil wenn man so eine bekannte Marke hat, ist, dass man einen viel weiteren Schutz hat. Also wenn man eben so eine eingetragene Marke hat im Register, dann ist der Schutz am Umfang auch nur auf das beschränkt, was man da eingetragen hat, also auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Und wenn man so bekannt ist und dann geht dieser Schutz ein bisschen weiter, das ist dann schon nochmal ein Vorteil, also besser.
Genau, sollte es ja wahrscheinlich auch sein. Genau, also durch Eintragung, also grundsätzlich so, wenn wir jetzt hier ein Startup beraten, die kommen zu uns, dann haben die ja in aller Regel keine notorisch bekannte Marke. Das heißt, wenn die eine Marke haben wollen, müssen sie dafür sorgen, dass sie irgendwo eingetragen wird.
Genau, genau.
Ja, wo?
Ja, also wo ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Aber so ganz, wenn man chronologisch vorgehen würde, dann würde man sich wahrscheinlich erstmal fragen, okay, was will ich überhaupt eintragen? Also da kommen wir jetzt vielleicht zu der Frage, an der wir ganz am Anfang schon mal waren. Also was für ein Zeichen will ich überhaupt anmelden? Und dann wären so die bekanntesten Sachen, die einem da einfallen, natürlich eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke oder eine Bildmarke. Es gibt aber auch ein paar exotischere Möglichkeiten. Es gibt eine Formmarke, kann man anmelden, Beispiel für zum Beispiel Toblerone, die haben die Form von dieser Schokolade als Formmarke eingetragen. Es gibt Mustermarken, Farbmarken, Klangmarken, Positionsmarken, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Aber da wir ja bei Basics sind, wird die Regel sein, dass man eine Wortmarke oder eine Bildmarke anmeldet. Und da stellt sich dann wahrscheinlich auch schon direkt die nächste Frage, also kann ich da überhaupt alles anmelden? Also habe ich da komplett freie Wahl? Da ist natürlich die Antwort, wie so oft, nein, hat man nicht. Auch da muss man ein paar Sachen beachten. Wenn man da mal ins Gesetz gucken wollte, dann kann man mal in Artikel 7 Unionsmarkenverordnung oder 8 Markengesetz gucken. Da sind einfach Gründe aufgezählt. Wenn die vorliegen, dann ist eben die Marke von der Eintragung ausgeschlossen. Also es sind absolute Schutzhindernisse, die da aufgeführt werden. Wenn man sich das jetzt nicht durchlesen will, kann ich trotzdem mal so vielleicht die wichtigsten Sachen sagen, die man da beachten muss. Also ein wichtiger Punkt ist, dass die Marke unterscheidungskräftig sein muss. Also Unterscheidungskraft heißt, dass die Marke auch wirklich geeignet dazu sein muss, vom Verkehr auch als Unterscheidungsmerkmal aufgefasst zu werden. Also der Verkehr soll gerade aufgrund der Marke eben in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen des Markenverwenders von denen anderer Anbieter zu unterscheiden. Wann könnte das jetzt nicht der Fall sein? Das wäre jetzt meine Frage gewesen,
ja.
Wenn die Marke beschreibend ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Obsthändler ist und dann die Marke Apfel anmeldet, dann geht das nicht, weil das beschreibt ja genau das, was man verkauft, was man unter der Marke anbietet. Dass so beschreibende Angaben nicht als Marke angemeldet werden können oder dürfen, ergibt sich auch aus einem anderen Aspekt. Das ist einfach ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Das kann man sich auch denken. Es würde ja zu vielen Komplikationen führen, wenn das möglich wäre, dann könnten andere Obsthändler nicht mehr
Äpfel nennen. Ja. Ja.
Und das würde natürlich zu Problemen führen. Also
wenn man eben Computer unter der Marke Apfel verkaufen dürfte zum Beispiel, ja.
Genau, weil das in keinerlei Weise beschreibend ist.
Genau. Okay, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man sozusagen, wenn man sich eine Marke überlegt, hat man ja irgendwie oder neigt man ja möglicherweise dazu, zunächst das möglichst eng an das Produkt zu knüpfen, aber das kann dann sozusagen ein Eintragungshindernis sein, wenn ich sozusagen meine, Immobilienvermarktungsdienstleistungen dann als Immobilienmakler eintragen möchte. Das wird nicht funktionieren, weil es eben ein Freihaltebedürfnis gibt und dann eben nicht unterscheidungskräftig sein kann, weil es beschreibend ist.
Genau. Also zumindest, wenn man das in Alleinstellung macht, jetzt werden viele sagen so, aber das habe ich schon gesehen. Okay. Das ist dann aber meistens, wenn man das dann vielleicht noch mit einem Logo kombiniert und eben eine Wortbildmarke macht oder...
Oder Makler 1, 2, 3, dann ist es gleich wieder anders. Dann mag man sagen, okay, der Makler, aber eben diese nicht beschreibende Funktion kommt dann eben dazu.
Genau, da muss dann noch was Unterscheidungskräftiges in jedem Fall hinzugefügt werden und dann... dann hat man da wieder ein bisschen Spielraum.
Genau, also Unterscheidungskraft ist das Stichwort. Ne? Wenn es beschreibend ist, ist es nicht unterscheidungskräftig und umgekehrt, wenn es unterscheidungskräftig ist, dann ist naheliegend, dass es nicht so beschreibend ist, dass das sozusagen der Anhaltspunkt ist. Das heißt, wenn ihr euch da eine Marke überlegt für euer neues Produkt oder für euer Unternehmen, sie sollte sich ein bisschen entfernen von dem, was ihr anbietet, oder es wird teurer, wenn man dann Rechtsrat braucht, um rauszufinden, ob das vielleicht gerade doch noch geht.
Genau, ja. Und ja, um vielleicht noch einen Punkt zu nennen, worauf man achten sollte oder kann, der vielleicht auch ein bisschen selbsterklärend ist, aber die Marke, die man da anmeldet, darf nicht gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Okay, da sind wir jetzt auch auf Beispiele gespannt.
Also Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ist eben, wenn man da verfassungswidrige Inhalte, darf man natürlich jetzt nicht darstellen oder auch staatliche Einrichtungen da verhöhnt oder verunglimpft, das geht nicht. Also ich glaube, Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ist so recht klar, recht greifbar.
Macht auch Sinn, ja? Wenn man es nicht verwenden darf, das Zeichen, dass man es dann nicht als Marke eingetragen darf. Ja.
Was vielleicht nicht ganz so greifbar ist, ist im Verstoß gegen die guten Sitten. Was ist der gute Sitten? Das sagt man so in der Juristerei. Das ist so das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.
Okay. Erstes Semester. Wir haben es her.
Und, ja. Aber das hat natürlich eine sehr, sehr große subjektive Komponente. Also was verstößt denn jetzt gegen das Anstandsgefühl? Also was ist denn anstößig und was ist nicht anstößig? Und es ist in der Praxis dann tatsächlich auch so, dass eben durch diese subjektive Komponente da recht unterschiedliche Ergebnisse produziert werden. Also was man sich vielleicht denken kann, was ist anstößig, da kommt es oft zu Problemen bei so vulgären Ausdrücken.
Okay.
Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, wenn man das heutzutage ja das sehr inflationär genutzt wird, so im Allgemeinen, dass es schon fast so vulgäre Ausdrücke, das schon fast zum allgemeinen Sprachgebrauch auch gehört und man sich dann fragen kann, okay, ist das jetzt noch anstößig oder ist das schon so Standard, dass man das ja akzeptieren kann? Und da es so ist, wenn man eine Markenanmeldung einreicht, sitzt da auf dem Amt, wo man das dann eingereicht hat, eben auch ein Prüfer, der ist auch ein Mensch. Und die haben dann natürlich auch ganz unterschiedliche Ansichten, wenn sie das dann prüfen, ist das jetzt anstößig, ja oder nein. Beispiel, finde ich, was es ganz gut zeigt, ist, es gibt die Wortmarkenanmeldung Ficken.
Okay.
Für die ist unter anderem für Bekleidungsstücke. Ich würde
gerade sagen, bestimmt für Klamotten.
Ja, für Klamotten und für alkoholische Getränke und für Getränke geschützt. Und da hatte das deutsche Patent- und Markenamt gesagt, ist okay, finden wir nicht anstößig, tragen wir ein. Und die gleiche Marke wurde dann vom EUIPO abgelehnt. Also das ist das Europäische Markenamt. Die haben gesagt, nee, tragen wir nicht ein. Das ist Verstoß gegen die guten Sitten.
Verstehen die das doch gar nicht. Das ist doch deutsch. Trotzdem.
Trotzdem, okay. Ja. Aber also es ist jetzt nicht so, dass man allgemein sagen kann, dass DPMA ist da sehr viel liberaler. Da gibt es andere Beispiele, wo man sich dann eher wundert, dass sie die nicht eingetragen haben. Zum Beispiel, was hat das DPMA mal abgelehnt, das habe ich mir hier aufgeschrieben, war zum Beispiel mal fucking hell, haben sie dann abgelehnt oder okay. Headfuck, also da waren sie dann anscheinend wieder strenger, aber ficken war okay.
Ficken war okay, sehr einfach also, zu blunt.
Okay. Ein anderes bekanntes Beispiel, was da auch durch die Presse ging in den letzten Jahren, war fuck you Goethe. Also
kenne mich ja nicht aus, aber ist das nicht ein Film?
Genau, das ist ein Film, der ja recht, ein deutscher Film, der recht bekannt war und gut gelaufen ist. Ich glaube, damals hatte sich niemand an dem Titel gestört. Aber die Inhaber hatten auch versucht, das als Marke anzumelden, als europäische Marke beim OIPO. Und das OIPO hatte das dann abgelehnt, diese Markenanmeldung. Und das ist tatsächlich bis vor den EuGH gegangen, also durch mehrere Instanzen beim OIPO. Dann auch das Europäische Gericht hat noch gesagt, nee, finden wir anstößig, tragen wir nicht ein. Und der EuGH hat dann ganz am Ende sein Okay gegeben und gesagt, okay, das können wir eintragen.
Okay. Ich wollte gerade sagen, war da sozusagen liberaler und hat dann sozusagen dem Markt geholfen. Andererseits, und das ist ja gerade Wesen der Marke, beschränkt er ja die Verwendung dieser Bezeichnung Fuck you Goethe, dadurch, dass er dann einem sozusagen dem Monopol dem Markeninhaber zuweist und wir jetzt alle unsere Klamotten nicht mehr Fuck you Goethe schreiben dürfen. Wahrscheinlich wird es sogar weniger verwendet, wenn man es als Marke zulässt. Naja, jetzt hattest du gerade schon erwähnt, dass es, oder wir haben beide gesagt, eher für Bekleidung eingetragen, für Alkohol. Vielleicht erklärst du das mal oder sagst dazu mal einen Satz, dieses, was immer so rumwabert, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und wie ist da das Verhältnis sozusagen? Also warum muss ich mich entscheiden oder muss ich mich entscheiden, wofür ich die Marke eintragen will oder funktioniert das?
Ja, genau. Also wenn man dann jetzt sein Zeichen ausgewählt hat und weiß, was man da anmelden will, dann muss man sich auch noch überlegen, okay, wofür benutze ich denn meine Marke? Was will ich denn damit kennzeichnen? Dafür muss man so ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellen. Also, und das ist auch besonders wichtig, so wie du schon gesagt hast, weil eben der Schutzumfang der Marke sich danach bestimmt. Der ist dann nämlich erstmal darauf beschränkt, wofür man die Marke eingetragen hat, also für welche Waren und Dienstleistungen. Genau.
Okay, und da steht dann halt drin für Äpfel oder für Obst oder für Obsthandel oder für whatever, oder sind die vorgegeben, was da steht? Das ist sozusagen noch interessant.
Ja, also es gibt da so international standardisierte Klassifikationen von Waren und Dienstleistungen. Also gibt es da 45 Nizza-Klassen. Da gibt es 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen. Und diese Klassen, die beinhalten so Oberbegriffe und dann muss man so ein bisschen gucken, wo falle ich da drunter, und dann gibt es auch in jeder Klasse so einen Satz von Begriffen, wenn man dann sagen kann, okay, das passt da, das beschreibt irgendwie ganz gut, was ich mache, dann kann man den nehmen. Das empfiehlt sich auch schon, so einen vorgefertigten Begriff da zu wählen, weil dann die Markenanmeldung ein bisschen schneller geht, weil die Ämter dann den Begriff schon kennen. Manchmal ist es aber auch so, dass man sowas Neues macht, dass es eben den Begriff noch nicht gibt innerhalb der jeweiligen Klasse.
Alle unsere Mandanten machen sowas Neues, das passt nie da, genau.
Und dann ist es natürlich auch möglich, dann da einen neuen Begriff zu wählen. Aber da gibt es dann oft, dauert es dann ein bisschen länger mit der Prüfung beim Amt.
Da muss man sich aber für eine bestimmte Klasse trotzdem entscheiden, oder wie ist es dann?
Also ja, man entscheidet sich dann für eine.
Ich falle dann unter diese Klasse, aber mit meinem super neuen SaaS-Produkt, was irgendwie alle ganz anders macht als alle anderen. Okay. Mhm. Und wie ist es? Das ist doch immer irgendwas mit eine Klasse oder drei Klassen, kann ich da anmelden? Oder
ja, genau. Also man kann im Prinzip unbegrenzt Klassen anmelden, aber das ist dann ein Kostenfaktor,
ja.
weil jede Klasse kostet. Also.
Und wir werden auch gleich nochmal sehen bei der Benutzung, warum das vielleicht auch doch nicht so eine schlaue Idee ist, das für alles Mögliche anzumelden, wenn ich es dann gar nicht benutzen kann oder benutze in den verschiedenen Klassen. Ne?
Genau.
Genau, okay, so viel also Waren und Dienstleistungen. Das heißt, bei der Anmeldung muss ich sozusagen, ist Teil der Anmeldung, dass ich mich entscheide dafür, für welche Waren und Dienstleistungen ich meine Marke schützen möchte, und auch nur in diesem Umfang habe ich dann am Ende auch Schutz sozusagen und kann dann sozusagen, das ist ja, das hätten wir vielleicht schon mal sagen sollen, der Sinn der Marke ist ja auch, dass sozusagen ich anderen verbieten kann, ihre Produkte mit meiner Marke zu kennzeichnen und in den Verkehr zu bringen, und dass ja die dürfen, ja, Apple kann nicht kommen und dem Obsthändler die Verwendung des Begriffs für sein Obst untersagen, aber eben schon für alles, wofür sie eingetragen sind. Genau. Genau, so, und jetzt hast du schon OIPO gesagt und DPMA. Warum ist das wichtig, wo ich, oder ja, was entscheidet sich sozusagen dadurch, zu welchem Amt ich da gehe?
Genau, das entscheidet sich danach. Das muss man sich auch überlegen, wo werde ich denn überhaupt tätig? Was für ein Schutzgebiet will ich abdecken? Also was, ja, in welchem Bereich möchte ich, dass meine Marke geschützt ist? Und wenn man dann eben sagt, ich bin nur in Deutschland tätig, dann geht man zum Deutschen Patent- und Markenamt und würde da eine Marke anmelden. Wenn man EU-weit tätig ist, dann hat man die Möglichkeit, eine europäische Marke anzumelden beim EUIPO. Oder wenn man international tätig ist, dann würde man, machen wir die Markenanmeldung über das WIPO, heißt dann, das ist das internationale, okay, Markenamt. Genau.
Ja. Und das mache ich davon abhängig, oder anders, wenn ihr Marken anmeldet, was würdest du sagen, DPMA, EUIPO, WIPO, wie ist das verteilt? Also ein Drittel, oder melden wir die allermeisten Marken in Deutschland noch an oder in Alicante, oder wie ist das?
Ich würde sagen, der Großteil der Marken, die wir anmelden, sind schon in Deutschland und Europa und aber schon auch ab und zu mal internationale Marken. Also genau. Aber meistens sind unsere Mandanten auch in Europa tätig und erweitern dann ihr Geschäftsfeld irgendwie noch in die USA, Kanada, China.
Und das geht also auch, ich bin nicht sozusagen nicht präkludiert, wenn ich jetzt meine Marke hier in Deutschland anmelde, dann bleibt mir unbenommen, wenn ich dann merke, mein Produkt fliegt wirklich und ich will jetzt expandieren, erstmal nach Holland und Dachraum und so weiter, dann kann ich sozusagen immer noch den nächsten Schritt machen und dann zum EUIPO gehen und meine Marke sozusagen dahin auch da anmelden.
Ja, die Möglichkeit hat man. Dazu ist zu sagen, dass man, wenn man eben das Prioritätsdatum nennt sich das, also im Markenrecht ist ganz entscheidend, dass man eben das ältere Recht hat, weil das ältere Recht steckt das jüngere. Und wenn man seine Marke innerhalb von 6 Monaten nach der Anmeldung erweitert, dann kann man dieses Anmeldedatum von der ersten Anmeldung mitnehmen, okay, was natürlich super ist, weil man dann eben ein älteres Datum hat, ja, was entscheidend sein kann. Genau, aber wenn man das jetzt nicht schafft oder erst nach 3 Jahren merkt, dass man seine Marke erweitern will, dann ist das noch möglich, aber dann hat man im Zweifel dann, wenn man irgendwie dann in die USA geht, aber das erst nach 3 Jahren macht, eben dann eine jüngere Marke in den USA, als man sie jetzt in Europa hat.
Was der Nachteil ist, und das ist dann vielleicht auch gleich unser nächster Punkt, dass es passieren kann, dass in der Zwischenzeit jemand sozusagen ältere oder Rechte dort erwirbt, weil er einfach seine Produkte so nennt und die dann in meiner Klasse unterwegs sind, ne? Weil das ist ja auch, also ich könnte jetzt nicht hergehen und Adidas eintragen, weil es irgendjemand gibt, der ältere Rechte hat sozusagen. Ne?
Genau. Ja, also genau, das wäre ein nächster Punkt, was man auch machen sollte, bevor man eine Marke anmeldet, eben Kollisionsrecherche nennt sich das, wo man eben guckt, okay, was gibt, ist meine Marke, die ich anmelden will, so eigentlich noch verfügbar? Also dass man die Markenregister durchkämmt und guckt, gibt es da schon ähnliche Markenanmeldungen oder vielleicht sogar eine identische? Und dann sollte man sich das gut überlegen, ob man das dann immer noch eintragen möchte, weil man ja dann Gefahr läuft, eben durch diesen älteren Markeninhaber angegriffen zu werden.
Genau, also jetzt Unterscheidung sozusagen, wir haben ja eben gesprochen darüber, muss unterscheidungskräftig sein und es muss darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Aber wenn ich jetzt Adidas anmelden würde das Amt das erstmal eintragen? Und dann könnte ich warten, dass Adidas kommt und mir einen auf den Deckel gibt, oder?
Ja, genau. Also das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass das Amt bei der Prüfung prüfen würde, ob es die Marke schon gibt. Nein, das tut es nicht. Was das Amt macht, ist was anderes. Das guckt eben, ist es unterscheidungskräftig und ist es nicht sittenwidrig. Das wird geprüft, aber die prüfen eben nicht, ob es da schon ältere oder ähnliche Marken gibt. Zumindest in Europa und Deutschland wird okay. Das nicht gemacht.
Und die rufen auch nicht an bei Adidas und sagen, jetzt hat hier Inga eine Marke angemeldet.
Nee. Genau, das machen sie nicht. Das muss man selber machen, weil sonst, macht man das nicht, erlebt man da vielleicht dann später auch böse Überraschungen, weil man dann eben angegriffen wird und ja, dann wieder sein ganzes Markenkonzept über den Haufen werfen muss.
Genau, also es ist natürlich ein großes Risiko, ne? Es ist ja nicht damit getan, ich habe jetzt eine Marke angemeldet, sondern mein gesamtes Produkt heißt ja so im Zweifel, ja, wenn es jetzt für ein Produkt ist, bin damit an den Markt gegangen, ich habe Geld aufgewendet, dass die Leute sich das unter diesem Namen merken. Und wenn ich dann irgendwie 5 Monate später feststelle, dass jetzt hier jemand kommt und mich auf Unterlassung in Anspruch nimmt, darauf würde es ja hinauslaufen und ich dann da so einen Prozess verliere oder einsehen muss, oh, hat mir nicht aufgepasst bei der Recherche, dann kann ich all meinen Kunden und solchen, die es werden wollen, sagen, wir heißen jetzt anders. Ne? Ja. Okay, gut, Kollisionsrecherche, das macht ihr dann auch, wenn Leute kommen und sagen, hier, ich habe hier mir eine tolle Marke ausgedacht, dann würdet ihr gucken, ob die sozusagen, ob irgendein Eintragungshindernis oder eine andere Marke dem entgegensteht.
Genau, ja, das ist auch was wir anbieten. Da haben wir so verschiedene Tools, mit denen wir da arbeiten und genau.
Gut, gibt es sonst noch Sachen, die man beachten muss, wenn ich jetzt eine Marke anmelde? Bevor ich sie anmelde?
Vielleicht als letzten Punkt, was auch noch wichtig ist, jetzt könnte man ja denken, ja, bevor da jemand anders kommt, sichere ich mir da jetzt schnell mal die Marke, weil ich will da vielleicht in 10 Jahren mal was mitmachen. Das ist auch keine gute Idee. Also man sollte sicherstellen, dass man die Marke, die man da anmeldet, auch zeitnah benutzen wird. Das hat den Grund, dass man zwar so eine 5-jährige Benutzungsschonfrist heißt das hat. Also wenn man eine Marke angemeldet hat, dann hat man erstmal so, wird einem so 5 Jahre Zeit gegeben, sich so ein bisschen zu etablieren und die Marke einzusetzen. Wenn diese 5 Jahre aber abgelaufen sind, dann können Dritte, sofern man eben seine Marke nicht ernsthaft benutzt hat, einen Löschungsantrag stellen beim Amt und dann sagen, ja, die Marke wurde nicht benutzt, die soll hier gelöscht werden. Oder auch, was auch ein Punkt ist, wenn man man hat seine Marke angemeldet und dann merkt man, oh, jetzt ist da jemand anders, dem möchte ich jetzt verbieten, dass er meine Marke nutzt, weil ich hab das ja schließlich eingetragen. Bevor man so einen Angriff startet, sollte man auch zumindest, wenn diese 5 Jahre Benutzung schon fast abgelaufen sind, sicherstellen, habe ich dann meine Marke auch wirklich ausreichend benutzt, weil sonst kommt die Gegenseite ganz schnell und zieht den sogenannten Nichtbenutzungseinwand und dann steht man auch doof da.
Und wie weiß ich nach, dass ich benutzt habe? Schicke ich einen Screenshot von meiner Website oder mache ein Foto von meinem Produkt und sage, ja, das heißt doch so. Das sollte ich dann sozusagen schon besser haben. Irgendeine Art Dokumentation der Nutzung.
Genau, also wie weist man das nach? Also am besten kann man einreichen Rechnungen, Werbungen, irgendwelche Zeitungsartikel, Verpackungen, Auszeichnungen, Apps, was man so darunter betreibt. Und im besten Fall sollte man sammeln und dazu dann auch noch ein bisschen dokumentieren, also so konkrete Zahlen zum Absatz und Umsatz und von der Verbreitung dieses Werbematerials, was man da dann gesammelt hat.
Okay, gut, also merke, also ganz einfach ist nicht mit der Markeneintragung. Sie muss eintragungsfähig sein, ein hinreichend konkretes Zeichen sein, darf nicht beschreibend sein, darf nicht gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen. Man muss sich für ein Waren- oder Dienstleistungsgebiet entscheiden und überlegen, wo will ich die Marke eigentlich benutzen und dann sie dann da auch benutzen. Und dann sollte sie möglichst nicht sozusagen ältere Rechte verletzen, weil mir sonst jemand kommen kann und eins auf den Deckel gibt. So, jetzt habe ich die Marke, dann ist alles gut. Oder wie geht's dann sozusagen weiter? Jetzt hast du schon gesagt, benutzen muss man sie. Mhm. Vielleicht sprechen wir darüber noch ein bisschen.
Also bei der Benutzung ist dann auch wichtig, dass man es richtig benutzt. Also man sollte dann das Zeichen auch tatsächlich dafür benutzen, wofür es eingetragen ist. Also wenn ich es jetzt für Äpfel eingetragen habe, dann sollte ich das Zeichen auch für Äpfel benutzen und nicht für Stühle, weil einem jetzt zwischenzeitlich was anderes eingefallen ist, weil das wäre dann eben keine rechtserhaltende Benutzung.
Um bei Birnen zu bleiben, ein bisschen absurdes Beispiel, aber wenn ich sie für Birnen benutzen würde, dann wäre es okay, wenn es für Obst eingetragen ist, aber nicht, wenn es für Äpfel eingetragen ist, sozusagen.
Genau, ja.
Ja.
Und dann auch das Zeichen in der konkret eingetragenen Form benutzen. Bei Wortmarken ist es weniger ein Problem, aber oft dann bei Bildmarken, also wenn man ein Logo eingetragen hat und dann kommt es ja öfter mal vor, dass man das so ein bisschen abändert, da Farben ändert oder was am Logo macht. Und das kann dann auch ganz schnell gefährlich werden, wenn man dann ein anderes Zeichen im Register hat. Je nachdem, wie stark die Abweichung dann ist, gilt das, kann das dann möglicherweise auch nicht mehr als Benutzung der Marke gelten.
Und es würde dann darauf ankommen, in einem Prozess, den ich führe, aus meiner Marke. Dann sagen die anderen, ja, du hast es ja gar nicht richtig benutzt, dann hast du ja doch, das ist doch hier das Logo. Und dann sagen die, das sieht dann ganz anders aus, ist ja grün und nicht lila. Okay.
Mhm.
Okay. Gut, und dann Dokumentation hat man schon gesagt zu der sozusagen Benutzung.
Genau.
Sonst noch Sachen, wie ich die Marke richtig benutze oder wie ich sie richtig einsetze und wie ich das nachweise? Das waren die Sachen, die du schon gesagt hattest sozusagen mit der Dokumentation.
Ja, also eher was man, also diese Benutzungssache ist ja was man irgendwie dann machen muss, wenn die Marke schon eingetragen ist. Zusätzlicher Punkt, den man da dann noch beachten sollte, auch wenn die Marke schon eingetragen ist, jetzt eben nicht so, dass man dann die Füße hochlegen kann und sagen, ja, jetzt bin ich abgesichert. Auch da sollte man dann den Markt eben überwachen und auch in den Registern gucken, was wird da neu angemeldet oder was passiert so um mich herum. Zum einen, weil eben die Gefahr der Verwirkung besteht. Also wenn man jetzt da andere Markeninhaber sieht, die eben eine sehr ähnliche oder sogar identisches Zeichen benutzen und man weiß davon und tut 5 Jahre nichts, dann kann man eben im 6. Jahr nicht mehr ankommen und sagen, jetzt verbiete ich es dir aber.
Okay.
Genau, da hat man dann sein Recht verwirkt. Das muss man eben auf dem Schirm haben, dass man sich da ja nicht zu lange zurücklehnen darf.
Gibt es nicht noch irgendwas sowas in Richtung so Verwässerung, dass sich sozusagen das Tempo immer aufpassen muss, dass nicht alle Tempotaschentücher sagen, weil dann haben die sozusagen, also zu sozusagen allen Taschentüchern Tempotaschentücher sagen oder Tempo sagen. Oder es gab mal so eine Sache mit Ceran-Kochfeldern, wo dann alle sagen, was hast du da? Ich habe ein Ceran-Kochfeld, dabei ist, was keiner mehr weiß, das ist eigentlich eine Marke, die dann auch irgendwann daraus nicht mehr vorgehen können, ne? Weil einfach das ein Gattungsbegriff geworden ist,
genau,
weil es nun mal
genau
jetzt so heißt.
Ja.
Und da müssen die dann auch aufpassen und dagegen vorgehen, dass nicht in der Süddeutschen steht, die Leute würden im Oktober mehr Tempos benutzen, dann müssen die halt darauf hinwirken, dass die da sagen, dass das halt nicht beschreiben wird, ne? Das kann
genau,
ja passieren.
Genau, also ja, dass es dann nicht das Synonym wird für ein bestimmtes Produkt. Also
genau.
Das fällt dann nicht unter Verwässerung. Verwässerung ist noch
so
ein bisschen
stimmt,
was anderes. Also Verwässerung ist, wenn dann ganz viele andere Markeninhaber oder wenn ganz viele ähnliche Marken angemeldet werden, dann sinkt natürlich die Unterscheidungskraft deiner Marke, weil es auch noch ganz viele ähnliche Marken am Markt gibt und dann erinnern sich die Leute, wenn sie dann das Schlagwort deine Marke hören, denken sie dann nicht sofort an dich, sondern vielleicht noch an die 30 anderen, die es da auch noch gibt. Dann ist dein Markenschutz, wird der Markenschutz verwässert, was natürlich auch nicht wünschenswert ist, weswegen man das im Blick haben sollte und da eben aktiv werden muss.
Also merke, ich muss aus meiner Marke schon wie du es gesagt hast, ich muss daraus schon vorgehen, wenn es sozusagen da Verstöße drohen und wenn jetzt Leute um mich herum immer so ähnliche Marken anmelden, dann wird mein Markenschutz schwächer und ich kann dann gegen die 24. ähnliche Marke nicht mehr so vorgehen, wie ich hätte vorgehen können, wenn es die erste gewesen wäre, die sie so ähnlich nennt. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Okay. Du hattest mir noch, ich glaube, da sind wir schon ein bisschen vorbei, aber ich will den Fall trotzdem noch hören, noch Twix Rider aufgeschrieben. Das finde ich ja auch wie auch einen besonders eindrücklichen Fall. Die Älteren kennen ja gar nicht mehr Rider. Aber vielleicht sagst du kurz noch einen Satz dazu, was es damit auf sich hat.
Ja, also das fällt, da wird dann deutlich, warum Benutzung irgendwie wichtig ist. da hatten wir oder ja vorhin schon gesagt, man muss die Marke auch benutzen. Und wenn man das eben nicht tut, dann können andere die Marke löschen lassen. Oder man kann eben nicht mehr aus der Marke vorgehen, weil man sie ja nicht mehr benutzt hat. Und um das zu vermeiden, hat Twix, also früher hieß Twix eben Rider, und um dieses Markenrecht nicht zu verlieren, Rider.
Die Kampagne, muss man sagen, das ist 90er Jahre, da gab es diese, sah vollständig identisch aus, und da gab es irgendwie eine Werbekampagne, Rider ist jetzt Twix, und warum auch immer die das gemacht haben, wem es gehört, Mars wahrscheinlich oder Nestle oder so, und warum die es gemacht haben, aber was machen sie jetzt, damit das, oder was müssen die jetzt machen, damit sie sozusagen ihren Markenschutz nicht verlieren?
Ja, müssen es trotzdem noch ab und zu benutzen, sonst verfällt eben ihr Markenrecht, und deswegen schalten die jetzt ab und zu so Retro-Kampagnen, wo sie dann doch mal wieder Rider verkaufen, einfach um sich diese Marke zu sichern.
Ein ist natürlich ein absurdes Beispiel, weil die haben sehr irgendwann mal sich entschieden, das umzuändern, weil aus irgendwelchen Gründen jemand fand, dass Twix die bessere Marke sei. Das heißt, eigentlich könnten sie den Schutz für Rider ja auch aufgeben, aber dadurch, dass sich das so eingebürgert hat, spielen sie wahrscheinlich damit, und damit nicht irgendjemand anders kommen kann und jetzt seinen Schokoriegel Rider nennt, machen sie das halt irgendwie. Ich wollte gerade sagen, alle Jubeljahre, aber offensichtlich immer alle knapp 5 Jahre müssen sie es wahrscheinlich machen, damit das der Benutzungseinwand nicht kommen kann, oder der Nicht-Benutzungseinwand. Ja, okay. Ja. Sehr schön. Gut, und dann vielleicht zum Richtung Schluss, gilt der Markenschutz forever, wenn ich die einmal die Marke habe, oder wie funktioniert es dann?
Das ist auch noch ein Punkt, den man nach der Markenanmeldung bedenken sollte. So ein Markenschutz geht 10 Jahre.
Okay.
Und danach hat man aber die Möglichkeit, das zu verlängern. Da muss man einen Verlängerungsantrag stellen und wieder eine Gebühr bezahlen.
Okay.
Und dann wird der Markenschutz verlängert. Aber da muss man eben dran denken. Also am besten, wenn man die Marke eingetragen hat, sich direkt die Frist notieren, dass man dann weiß, im 10. Schutzjahr Verlängerungsantrag stellen.
Und kommt sowas vor, dass die Leute das vergessen?
Ja, regelmäßig. Also, weil wie oft weiß man nicht mehr, was man vor 10 Jahren gemacht hat. Also wenn man sich da die Frist nicht notiert oder keinen Reminder irgendwo einsetzt, dann vergisst man das. Ich habe, wenn wir für Mandanten Marken anmelden, dann notieren wir auch diese Fristen und erinnern die Mandanten auch daran. Ich hatte das jetzt tatsächlich letzte Woche, habe ich einen Mandanten mit dem gesprochen, der, wo auch eine Verlängerung fällig war, der hatte es sogar vergessen, dass er überhaupt eine Marke angemeldet hat. Also das ist natürlich Extremfall.
Er hat nicht nur die Verlängerung vergessen, sondern seine Marke. Hat er sie denn wenigstens benutzt? Das wäre ja...
Das hat er wohl, ja.
Okay. Genau, okay, also sprich, da brauchen wir ein gutes Wiedervorlagensystem oder eben, und das ist ja schon das, was... Kanzleien, die sowas anbieten, also die Markensachen machen, auch mit anbieten, dass man sozusagen dieses einerseits das, Wiedervorlagensystem und die Erinnerung daran, dass man da jetzt eine Marke verlängern muss, übernimmt, aber eben auch die Überwachung, ne, dass man schaut, und Überwachung gibt's ja jetzt eigentlich in beide Richtungen, ne, dass ich eben auch schaue, darüber sollten wir vielleicht nochmal kurz sprechen. Einerseits schaue, dass jetzt im Markt Leute kommen und meine und ihre Produkte so nennen wie meine Marke oder eben eine ähnliche Marke verwenden, aber dann eben auch das, was wir vorhin angesprochen haben, hat halt Adidas irgendjemand da sitzen, der guckt, ob jemand eine Marke Abidas anmeldet oder irgendeine andere, die so ähnlich ist. Ne? Und das ist auch etwas, was ihr macht.
Genau, also es läuft bei uns unter dem Begriff Watch Service, nennen wir das immer.
Okay.
Wenn wir dann die Marke eingetragen haben, weisen wir die Mandanten noch mal darauf hin, dass wir das anbieten. Da haben wir auch so verschiedene Tools, mit denen wir dann arbeiten. Die scannen dann die Markenregister und dann gucken wir uns an, wenn da eben ähnliche Begriffe oder sogar identische aufploppen, gucken wir dann, könnten die unseren Mandanten gefährlich werden oder nicht. Und wenn wir da eine Gefahr sehen, dann informieren wir entsprechend und raten dann entweder dazu, da was zu machen oder eben nicht.
Und was würde man machen?
Wenn so eine Markenanmeldung eingereicht wurde und die ist eben zum Verwechseln ähnlich zu der von unserem Mandanten, dann kann man Widerspruch einlegen, Widerspruch gegen die Markenanmeldung eben mit genau der Begründung, dass man sagt, ja, die kommt unserem Zeichen zu nahe.
Genau. Und da gelten dann irgendwelche Fristen. Ne? Das ist halt dann nicht, das kannst du halt nicht mehr 5 Jahre machen, nachdem die Marke eingetragen ist, sondern innerhalb von einem Monat oder wie das ist, ab Eintragung. Das heißt, da muss man schon, also das muss man schon dauerhaft machen sozusagen und nicht, wir gucken da alle 2 Jahre mal ins Register.
Genau, genau. Da muss man, das muss man beachten, dass man da dann innerhalb der Fristen Widerspruch einlegt. Wenn man das jetzt nicht schafft, Widerspruch einzulegen, dann wird eben die Marke eingetragen, was natürlich nicht so gut ist, dann ist die erstmal da, dann ist sie auf dem Markt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, aber ist natürlich besser, wenn man das schon im Vorhinein ausräumt, das Risiko.
Genau. Gut. Ja, vielen Dank, Inga, für den Parfumsritt. Hast du noch Punkte, die auf meiner Liste nicht stehen?
Nee, das, ich denke, wir haben so die wichtigsten Punkte, die Basics abgearbeitet. Ja.
Genau, Basics. Jetzt das Schöne am Markenrecht ist ja, es wird eigentlich immer komplexer, je tiefer man einsteigt. Du hast schon die verschiedenen anderen Markentypen genannt. Magenta als Farbmarke kennt man vielleicht. Und irgendwann hatte Fabian damals irgendwelche Fadenmarken und irgendwelche abstrusen Sachen, was es alles noch gibt. Und die einzelnen Fälle sind halt auch kompliziert. Es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwelche interessanten, lesenswerten EuGH- oder BGH-Entscheidungen zum Markenrecht veröffentlicht werden von irgendwelchen, wo man dann auch immer schön sieht, manche Entscheidungen sind so ganz instruktiv, wie die Stärke der Marke, also je unterscheidungskräftiger die Marke ist, desto stärker ist sie dann eben, sich auswirkt auf das, was man jetzt anderen verbieten kann. Und Adidas kann halt viel mehr verbieten als irgendwie das Startup, was irgendwie seit gestern diese Marke eingetragen hat. Nicht nur, weil sie es für mehr Klassen eingetragen haben, sondern weil sie auch eben viel unterscheidungskräftiger ist, viel bekannter ist und so weiter. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Vielen Dank für diesen Einblick. Wenn ihr Fragen habt zum Markenrecht, wendet euch vertrauensvoll an Inga Sievers aus unserem IP-Team. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und ist die Folge 2 unseres kleinen IP Goes Herting FM Special zu Ende gekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, wie man so schön sagt. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge, die, das kann ich jetzt schon sagen, sich mit ziemlicher Sicherheit um Green Claims und der umweltbezogenen Werbung beschäftigen wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.